Gut, also herzlich willkommen zum 5-Jahres-Rückblick. Wir sind ja ein Verein mit vielerlei Aktivitäten und vielen Regionalgruppen, in denen nicht immer ganz klar ist, wer da eigentlich was macht, und es geht uns teilweise auch so. Aber wir haben ja gerade auch, also wir hören ja öfters und kämpfen auch für Dezentralisierung, und das ist eben eine der Sachen, mit denen man dann umgehen muss. Und deswegen ist es immer gut, an irgendeiner Stelle das mal ein bisschen zusammenzuziehen und zu sagen, guck mal, das ist das, was hier passiert ist. Ach, interessant, dass alle mal ein bisschen mehr voneinander erfahren. Und wir diesen, wir haben es genannt, die Achterbahnfahrt durch das Fünfjahr genannten Teil einfach so auszugestalten, dass man mal so ein bisschen schaut, was wir eigentlich die ganze Zeit so tun. Wo das Pfiff sozusagen selber aktiv wird und die Werte, die wir ja, für die wir stehen und die wir vertreten wollen, wie wir die eben umsetzen. Ne? Werte kann man, war ja neulich auch eine sehr, sehr interessante Diskussion. Werte kann man nur vertreten, indem man sie lebt. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die leben können. Gut, dann fängt es jetzt mal an.
Ja, auch von mir hallo. Wir wollen beginnen mit einem Thema, das uns eigentlich das ganze Jahr begleitet hat, und ich glaube nicht nur das vergangene Jahr, sondern auch schon die Jahre davor, und das im Moment aber sehr geballt auf uns zukommt, nämlich das Thema der Staatstrojaner. Wobei, ich muss jetzt doch mal mein Bildungsbürgertum so ein bisschen raushängen. Wir haben es natürlich nicht mit einem Trojaner zu tun, die Trojaner seid nämlich im Zweifel ihr, sondern wir haben es mit Danaergeschenken zu tun. Also mit diesem hübschen possierlichen Tierchen da, das damals den Trojanern geschenkt wurde, um in ihre Stadt dann einzudringen und sie dann hinterher zu vernichten. Wer übrigens Näheres darüber wissen möchte, Pfiff-Kommunikation wird sicherlich auch noch kommen. Die nächste Pfiff-Kommunikation, die leider nicht mehr rechtzeitig fertig geworden ist zu dieser Tagung, da steht ein bisschen mehr dazu, wie das damals mit Troja und dem Danaergeschenk gewesen ist.
Also heißt das, wir sagen jetzt immer Staatsdanaergeschenke?
Okay, cool. Müsste man dann.
Cool.
Ist ein bisschen umständlich, vielleicht fällt
ja
uns was Kürzeres ein.
Okay, super. Nee, finde ich toll.
Wie gesagt, das zieht sich eigentlich durch das ganze Jahr, und zwar jeweils eingebettet in verschiedenen Bundesländern, in verschiedene Polizeiaufgaben und Verfassungsschutzaufgabengesetze. Und ich habe hier jetzt beispielhaft, und ich habe mit Sicherheit welche vergessen, hier welche aufgeführt auf der linken Seite. Es gibt das große Bündnis in Bayern, wo das Pfiff sehr aktiv mit dabei ist. Es gibt ein Bündnis in Bremen, das sogar erstmal erfolgreich war, das in Bayern leider noch nicht, das kommt noch. Und wir hatten auch das gleiche Thema wieder in Hessen. Dazu wird gleich Rainer noch ein bisschen mehr erzählen. Wir haben auch noch weitere, in Nordrhein-Westfalen wird es gerade renoviert. Ich glaube in Sachsen auch gerade. Im Saarland hatten wir eine Anfrage bekommen, wobei es da weniger um Staatstrojaner ging. Hm. In Niedersachsen, da habe ich mit meinem anderen Hut, nämlich dem der Humanistischen Union, die Gelegenheit gehabt, an der Stellungnahme ein bisschen mitzuwirken. Also das zieht sich im Moment durch ganz Deutschland durch und findet sich auch im Koalitionsvertrag der aktuellen, ja, ich sage immer noch großen, aber es stimmt ja eigentlich nicht mehr, der Koalition, wo es ein Musterpolizeigesetz geben soll. Was das dann noch für einen Sinn hat, wenn alle Länder jetzt schon vorpreschen und ihre Gesetze beschließen, weiß ich zwar nicht, aber zumindest wird es das geben. Und da steht natürlich sehr zu befürchten, dass sich das an den Bayerischen, und das ist wahrscheinlich so die härteste Variante an Polizeigesetzen, und zwar nicht mal unbedingt wegen Staatstrojaner und Online-Durchsuchung, sondern sehr stark auch wegen vielen Dingen, die da sonst noch mit drinstehen. Aber wir wollen uns jetzt ein bisschen erstmal, weil wir da besonders aktiv waren, und zwar in Person vom Rainer, um das hessische, ja damals war es noch ein Verfassungsschutzgesetz.
Genau, ne? Richtig, genau. Vielleicht noch vorneweg, jetzt bin ich allein online. Vorneweg, morgen um 15 Uhr wird Konstanze Kurz ein Update des Staatstrojaners uns kredenzen, also wer sozusagen über die Details und die genaue Rechts- oder politische Diskussion bezüglich Staatstrojaner in verschiedenen Bundesländern da mehr darüber erfahren will, der kommt morgen gerne wieder oder streamt oder guckt es danach. Also wir sind da quasi detailliert nochmal unterwegs. Genau, im Januar ging es in Hessen darum, dass das Verfassungsschutzgesetz komplett neu gemacht werden sollte. Wir als Pfiff wurden zu einer Stellungnahme gebeten, die wir auch dann prompt abgeliefert und vokal gemacht haben vor Ort bei der Anhörung. Die hat tatsächlich auch, ich glaube, 6 Stunden oder so gedauert. Die erste positive Stimme bei der Anhörung kam, glaube ich, bei 5,5 Stunden oder so. Also der Rest der Sachverständigen hat das Ding alles, hat das in der Luft zerrissen. Wegen ganz anderer Themen auch obendrein, aber eben auch wegen Staatstrojanern in Form von Quellentelekommunikationsüberwachung und auch heimlicher Online-Durchsuchung. Und da hat man auch eine ganze Menge gelernt über Extremismus, dass ein politischer Begriff ist. Ne? Also wenn ihr das nächste Mal irgendwie ein Gesetz seht, wo es darum geht, gegen Extremismus vorzugehen, dann erinnert euch, es gibt Dinge, die sind sozusagen rechtswidrig oder nicht, aber Extremismus selber ist kein Begriff. Das hat sogar das Verfassungsgericht festgestellt, nicht in dem Zusammenhang, aber es wurde da gut zitiert, dass das immer darauf ankommt, wie der Zeitgeist gerade ist, was Extremismus ist. Fand ich sehr interessant. Aber das ist natürlich aus Sicht des Verfassungsschutzes ganz günstig, weil man dann natürlich die Sachen auch ein bisschen ausdehnen kann. Interessant an der Anhörung war, dass nicht wie üblich mir da so berichtet worden ist, dass die Leute da irgendwie demonstrativ Zeitung lesen, sondern da wurde mit großen Ohren und großen Augen tatsächlich zugehört. Und die meisten sind auch bis zum Schluss geblieben. Und letztendlich, das Ergebnis war dann auch, dass aus dem Verfassungsschutzgesetz diese heimliche Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ tatsächlich rausgestrichen worden ist. Das hat dann leider die Polizei bekommen, als war wahrscheinlich der politische Kuhhandel, aber wenn man jetzt sozusagen nicht so binär denkt, irgendwie gut und schlecht, dann ist es auf alle Fälle erstmal ein Gewinn, dass es eine Polizei, die ja in sozusagen Accountability-Fragen wahrscheinlich noch eher auf der Skala weiter oben ist als ein Geheimdienst, dass die es haben, ist nicht schön, aber dass die anders nicht haben, ist natürlich eine sehr schöne Sache und straft all jene Lügen, die sagen, das bringt doch nichts, wenn man da irgendwie Zeit und Energie reinsteckt. Also das war auf alle Fälle eine gute Sache. Und wir haben dieses Gutachten, was wir gemacht haben, das hat jetzt auch in anderen, ja, ist ja der 5-Jahres-Rückblick, hat auch in anderen Stellungnahmen, zum Beispiel von Amnesty International, in Bezug auf andere Staatstrojaner oder Polizeibefugniserweiterungen eine Rolle gespielt und so weiter. Also deswegen haben wir vom FIFTA tatsächlich auch einen guten Beitrag geleistet. Die weiteren Fragen, was da jetzt noch alles ansteht, das werden wir, wie gesagt, morgen, aber das war so unser Beitrag an der Stelle. Also wer das will, kann auch sich das Gutachten anschauen, ist bei uns auch auf der Webseite. Es fasst auch ziemlich gut eigentlich die 5 Positionen zu diesen Themen zusammen. Ja, das war's zu Hessen. Das war im Februar diesen Jahres.
Ja, genau, ich glaube am 8. Februar. Man kann vielleicht noch dazu ergänzen, dass am Vorabend auch noch eine ganz nette Podiumsdiskussion war, wo auch nochmal auf Einladung der Linken auch nochmal das ganze Thema in der Öffentlichkeit ein bisschen diskutiert worden ist. Das Gebäude übrigens, für die von euch, die es nicht kennen, ist der Hessische Landtag. Ich nehme aber an, dass die meisten wissen, was das Gebäude ist. Es befindet sich also im schönen Wiesbaden, wo das Ganze dann eben stattfand, die Landeshauptstadt. Das ist nicht Wiesbaden. Wer weiß, wo das ist? München, genau.
Das war die Regionalgruppe München oder eine Person
der Regionalgruppe München. Also das ist der Odeonsplatz in München und München ist ja politisch, Dagmar möge mir verzeihen, München ist ja politisch immer so ein bisschen ein Land, das von der CSU regiert wird. Das kann ja irgendwie nicht gut sein.
Hey, München ist SPD regiert, oder?
War das nicht so? Na gut. München schon, aber Bayern nicht. Und irgendwann langt es dort aber offensichtlich auch. Und ich glaube, es ist ein echter Erfolg des Bündnisses gegen das Polizeiaufgabengesetz in München, an dem wir, ich habe es am Anfang schon erwähnt, eben auch beteiligt waren, eine gigantische Demonstration auf die Beine zu stellen. Ich glaube, 20.000, 30.000 Teilnehmer. Das waren die Polizeizahlen wahrscheinlich. Ne?
Also mal 2.
Dann war es also ungefähr das Doppelte. Offensichtlich gibt es hier wirklich wieder ein Thema und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft dabei. Wir hatten ja zum Teil so ein bisschen, sagen wir mal, auch ein erlahmendes Interesse an den Themen, an diesen Überwachungsthemen. Und hier sieht man wieder, dass gerade diese Polizeigesetze auf richtig großes Interesse stoßen.
Interesse ist gut.
Interesse, also kritisches Interesse. Und tatsächlich ist also damit jetzt auch wieder gelingt, oder tatsächlich da der Ärger so groß ist, dass es gelingt, so große, ich sag fast Menschenmassen tatsächlich wieder auf die Straße zu bringen. Das ist eigentlich ja eine schlechte Nachricht, aber dass dieser Protest da tatsächlich entsteht, das ist ja auch wieder eine gute. Dann kommen wir nach Aachen und ich glaube, das macht stellvertretend Ben.
Genau. TDRM ist ein Projekt, was das FIF seit einer Weile jetzt schon betreut, mitmacht. Und zwar haben wir in verschiedenen Bereichen Sensorik aufgestellt, um dort Radioaktivität zu messen. Wir haben da überall, wo so ein blaues, überall, wo so ein blauer Marker ist, haben wir eine Messstation hingestellt. Und wo diese gelben Atomzeichen sind, sind Atomkraftwerke. Und wir haben da inzwischen in 9 Regionen 23 Stationen aufgestellt. Und wir haben, dann kann man live betrachten, wie da die Werte sind. Das machen wir nicht als Warnsystem so, da muss man erstmal in Austausch kommen mit diesen ganzen Behörden, die sich damit beschäftigen. Ist jetzt erstmal einfach nur so ein Informationssystem, dass man da gucken kann. Da gibt es jetzt eine sehr neue, schöne Website, wo man sehr schön dargestellt bekommt, wie diese ganzen Werte sich entwickeln.
Und man muss, glaube ich, auch noch dazu sagen, das ist so ein Kit, so aus so einem Geiger-Müller-Terror und dann so ein kleiner Mikrocontroller und so weiter. Das kann man sich bestellen, selber zusammenbauen und das ist sozusagen, da machen auch nicht fünf Leute mit und da sind auch andere Kooperationspartner dabei. Und wer auch immer Bock hat, sowas zu machen, bestellt sich so ein Kit und stellt sich das dann selber hin. Und die Idee, für wem das vielleicht noch nicht ganz klar ist, war so, naja, also wenn Deutschland jetzt irgendwie, ist nur als Beispiel, aus der Atomkraft aussteigt, dann macht natürlich die atomare Strahlung von anderen Ländern, in denen es vielleicht mal Probleme gibt, ja nicht an Ländergrenzen halt. Also Strahlung hat halt keinen Pass und deswegen kann man es nicht kontrollieren. So. Und das war dann natürlich die Idee, eben an so Grenzbereichen insbesondere dann eben so eine Sensorstation aufzustellen. Ja. Genau, gerade belgische Grenze.
Wobei es bis Düsseldorf, glaube ich, dann auch schon, also man muss vielleicht hier noch ergänzen, die Strahlung macht nicht an den Landesgrenzen halt, die Verantwortung dafür aber offenbar schon. Und einer der Impulse, die damals dazu geführt haben, dieses Projekt zu starten, waren die, dass sich deutsche Behörden im Fall einer Havarie, und wir hören ja von gerade diesen Kraftwerken in Doel und in Tihange, immer wieder, auch sonst in der Zeitung oder beziehungsweise in den Nachrichten, die haben sich am Anfang schlicht für unzuständig erklärt. Wenn da was passiert, das ist Sache der belgischen Behörden, dann läuft es irgendwie Belgien erstmal die Linie hoch, dann wird es irgendwie diplomatisch Deutschland mitgeteilt, dass was passiert ist, dann läuft da wieder die Linie runter und kaum 3 Wochen später werden dann die Anwohner gewarnt. Und das war auch ein Anlass damals, damit anzufangen und zu sagen, also wenn es die Behörden nicht schaffen, dann müssen wir uns halt an der Stelle einfach selber helfen. Und ich denke, es ist ein sehr schönes Projekt, es ist ein Anwendungsprojekt, es zeigt, wie man die Informatik eben tatsächlich auch für solche Dinge nutzen kann.
Ja, ich gebe es. Ich höre Strahlung. Okay.
Ja. Das nächste, und das ist jetzt fast schon ein bisschen ein Vorgriff auf das, was in den nächsten zweieinhalb Stunden passieren wird, die Weizenbaum-Medaille und der Weizenbaum-Studienpreis. Also ihr kennt alle, die jetzt öfters auf FIFCons sind oder gewesen sind, kennen den FIF-Studienpreis, den wir seit 2010, so theoretisch jährlich, es hat ein paar Lücken gegeben, regelmäßig verliehen haben. Für besonders herausragende Arbeiten im Bereich Informatik und Gesellschaft. Anlass war da auch, dass wir beobachtet haben, dass das im Grunde immer weniger werden. Also ich habe ja noch Anfang der 90er Jahre studiert und damals gab es doch eine ganze Reihe von damals auch neu eingerichteten Lehrstühlen, die sich im weitesten Sinne mit Informatik und Gesellschaft beschäftigt haben. Und die wurden dann allerdings, das wurden dann mit der Zeit immer weniger, als immer, wenn dann die jeweiligen Lehrstuhlinhaberinnen, Inhaber in Ruhestand getreten sind, wurden diese Stellen nicht mehr nachbesetzt. Und es wurden dann immer weniger. Eigentlich die einzige Gegenbewegung findet, glaube ich, hier in Berlin statt, mit dem Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, beziehungsweise jetzt dem Weizenbaum-Institut, wobei das Humboldt-Institut, glaube ich, von Google finanziert wird.
Anschubfinanzierung
gab es. Anschub finanziert worden ist. Das muss ja nichts heißen. Also die Beobachtung, dass es immer weniger wird und wir dann zumindest einmal natürlich auch ein Stück weit politischen Zeichen setzen wollten und gleichzeitig aber auch das zumindest auf diese Art fördern wollten, soweit wir es im Rahmen unserer Möglichkeiten durch diesen Studienpreis. Und jetzt haben wir ein großes Vorbild, der bei uns, der Josef Weizenbaum, der auch das FIF mitgegründet hat oder für die Gründung des FIF gesorgt hat, damals noch als US-Amerikaner, seine letzten Lebensjahre auch hier in Berlin verbracht hat. Hatten dann einfach nach einiger Überlegung entschieden, diesen Studienpreis nach Josef Weizenbaum zu benennen. Und so vergeben wir ihn heute erstmals als Weizenbaum-Studienpreis. Gleichzeitig gibt es in unserem Bereich ja sehr viele Persönlichkeiten, die sich wirklich um das Fach Informatik und Gesellschaft sehr stark verdient gemacht haben. Da haben wir die Weizenbaum-Medaille ins Leben gerufen, die wir also an Persönlichkeiten verleihen, die sich eben in besonderer Weise mit dem Thema Informatik und Gesellschaft beschäftigt haben und beschäftigen, quasi als Preis für das Lebenswerk. Und ich verrate kein Geheimnis, weil wir haben schon eine Pressemitteilung rausgegeben. Wir werden heute eben auch diese Weizenbaum-Medaille erstmals verleihen an Professor Dr. Wolfgang Koi. So, der Plan ist jetzt eben diesen Studienpreis im Prinzip so weiterzuführen wie bisher, jetzt eben unter dem neuen Namen und eben auch die Medaille auch künftig an besonders herausragende Persönlichkeiten zu verleihen. So, jetzt klopfst du schon ans
Flasche.
Ja, Grundrechte-Report. Das finde ich eigentlich eine recht schöne Sache. Ich nehme an, die meisten von euch kennen den Grundrechte-Report, kommt seit, ich glaube, 1997 jährlich heraus und versteht sich so ein Stück weit als alternativer Verfassungsschutzbericht. Also er stellt im Wesentlichen einfach Vorfälle zusammen, die im jeweils vergangenen Jahr irgendwie grundrechtsrelevant waren, meistens eben in dem Sinne, dass nach Ansicht der Autoren bzw. der Redaktion des Grundrechte-Reports damit Grundrechte verletzt worden sind. Und der orientiert sich dann auch, für die ihn noch nicht gelesen haben, der orientiert sich dann auch an den entsprechenden Grundrechten unseres Grundgesetzes, ist also dann tatsächlich, welches Grundgesetz oder welches Grundrecht wurde da verletzt. Das Ganze so ein bisschen journalistisch aufbereitet und enthält dann insgesamt rund 40 bis 45 einzelne Berichte über solche Vorfälle aus allen möglichen Bereichen. Und der wird bisher herausgegeben von 8 verschiedenen Bürgerrechtsorganisationen und ab 2019 auch vom FIF. Und unser Ziel dort ist es natürlich, wir sind im Grunde die einzigen, die, sagen wir jetzt, eher von der technischen Seite kommen. Die meisten Mitglieder dieses Herausgebergremiums oder bisher eigentlich alle kommen auch von der juristischen Seite. Das schließt nicht aus, dass auch solche Themen wie, wir hatten es vorher, Staatstrojaner, dass eben auch technisch relevante Themen dort dazukommen. Aber wir denken, dass wir als FIF dann auch unsere technische Kompetenz mit der juristischen Kompetenz verbinden können und dadurch auch einen entsprechenden Gewinn für diesen Grundrechte-Report leisten können. Wir haben, wie gesagt, wir haben jetzt gerade angefangen mit der Mitarbeit. Die ersten Redaktionssitzungen haben inzwischen stattgefunden. Im Grundrechte-Report 2018, der jetzt noch nicht von uns mit herausgegeben wird, gibt es zumindest einen FIF-Beitrag. Also wer Interesse hat, kann diesen Grundrechte-Report auch bei uns am FIF-Stand bei der Ingrid erwerben. Und wie gesagt, ab nächstes Jahr dann auch von uns. Ja, wenn wir gerade bei Publikationen sind, genau. Das ist jetzt wirklich nichts Neues, das haben wir jedes Jahr. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte, weil ich mache es ja jedes Mal. Oder bin zumindest stark drin eingebunden, sie zu machen. Aber so ein bisschen stolz bin ich tatsächlich drauf. Also die doch regelmäßig erscheinende FIF-Kommunikation, die wir nach wie vor viermal im Jahr veröffentlichen, immer mit Schwerpunkten, beziehungsweise jetzt hatten wir mal eine ohne Schwerpunkt, aber wo wir doch tatsächlich auch es schaffen, immer interessante Beiträge zu bekommen und uns zum Teil auch, natürlich müssen wir da auch Beiträge einwerben, also aktiv auf mögliche Autorinnen, mögliche Autoren zugehen, aber auch immer öfter, dass wirklich Leute auch auf uns zukommen und ganz gerne das bei uns in der FIF-Kommunikation veröffentlichen möchten. Und es zeigt uns eben auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Wir wollen auch, im Moment ist es natürlich, was ihr hier seht, ist im Grunde die abgedruckte Papierversion. Jetzt könnte man sagen, ja, Papier wollen wir eigentlich nicht mehr so richtig haben. Auch da gibt es Pläne, das stärker elektronisch zu machen. Viele Beiträge sind heute schon auf unserer Webseite fif.de zu finden. Und wir werden auch weiterhin das verstärken, das dann auch elektronisch rauszugeben. Kurz zu den Inhalten. Wir hatten diesmal, wie gesagt, wie jedes Jahr vier Ausgaben. Die erste Ausgabe, die war unserer Festtafel der Freiheit gewidmet, die wir, oder vor allem Rainer ist da zu nennen, als
und
Rainer und Juliane, als Hauptorganisatoren, die wir im Rahmen der letztjährigen Freiheit statt Angst Demonstration durchgeführt haben. Da gibt es dann die ganzen, also wir hatten das so ähnlich wie beim Hambacher Fest, also mit Tischreden und es gab dann auch irgendwie Wein und Brot und Wasser. Diese ganzen Reden und auch sogar, wir haben dann auch ein, zwei Originalreden von damals vom Hambacher Fest abgedruckt, findet ihr also in dieser blauen Ausgabe ganz links. Dann hatten wir letztes Jahr die Jahrestagung, es gibt ja auch Jahrestagungen, die nicht in Berlin stattfinden, das kriegt man gar nicht mehr so richtig mit. Die letztjährige war in Jena, organisiert von Eberhard Zehntner und seinem Team, beziehungsweise seinem Team vor Ort. Und Thema war Trust und das war dann die zweite, also dieses schwarze Heft. Bei der dritten, dieses so khaki-farbene, da haben wir uns an eine Sache erinnert. Irgendwie hat man das fast schon wieder vergessen und man merkt es irgendwie gar nicht mehr so richtig. Es ist jetzt 5 Jahre her, dass Edward Snowden uns über die NSA-Überwachung berichtet hat. Und das hat ja doch einiges nach sich gezogen, aber es ist irgendwie, habe ich manchmal den Eindruck, fast schon wieder in Vergessenheit geraten. Also Snowden hat ja auch eine ganze Reihe von Bürgerrechtspreisen bekommen. Aber es geht irgendwie so ein bisschen unter. Es gab dann den NSA-Untersuchungsausschuss, da war man sich auch politisch sehr uneinig, was dabei jetzt eigentlich rausgekommen sei. Also die einen sagen, es hat sich klar erwiesen, dass es keine Überwachung gibt. Und die anderen waren eher der Meinung, es ist deutlich geworden, dass es doch Überwachung gibt. Also da geht es halt immer auch sehr stark um die Deutungshoheit. Und wir haben uns hier eben auch daran erinnert, dass es jetzt 5 Jahre her ist und wollten eben auch mit dieser Ausgabe auch daran wieder erinnern, dass es sind auch noch ein paar andere Beiträge drin. Aber das hatten wir so als Leitmotiv genommen. Und die letzte, ganz rechts, da sieht man jetzt, die hat den Schwerpunkt Informatik und Gesellschaft und da merkt man irgendwie, gab es keinen Schwerpunkt. Die kommt jetzt demnächst raus, also ich glaube, da kann man sich auch drauf freuen, ist glaube ich ein ganz, ganz schönes Heft geworden. So, und jetzt kriege ich wirklich Signale, dass ich zu lange rede, jetzt gebe ich weiter an.
Ja, ich mache es immer kurz, oder? Bist du? Gut. Nee, ich dachte nur nicht, dass du jetzt auch noch anfängst, die Beiträge vorzulesen. Also das wäre mir jetzt zu viel gewesen. Okay, cool. Dann brauchen wir Würfel. Nee, also, und wir waren natürlich auch präsent in allerlei Events und haben da quasi Stände gemacht und haben mit Leuten diskutiert und versuchen ja auch immer nicht so diese... So ein Tisch, hinter dem man sich dann so verschanzt und dann irgendwie vielleicht noch mit dem Laptop sitzt und hofft, dass sich jemand irgendwie einen Sticker nimmt, sondern im besten Falle, wer vielleicht mit vor Ort war beim 34C3, eher den Tisch an die Hinterseite, das ist jetzt quasi ein kleines Lehrbuch 101, zumindest was für uns so funktioniert, den Tisch eben nach hinten zu packen und Couches und so weiter.
Genau,
unsere Disruptive Innovation beim Stände machen. Dass die Idee einfach ist, sich eben zusammen auf diese Couches zu setzen und mal zu diskutieren und zu überlegen, weil viele von den Dingen, die wir da so thematisieren, eben nicht allen klar sind und uns genauso und wir natürlich genauso viel dabei lernen. Und das ist, ich meine, wir heißen halt Forum und nicht Frontalunterricht für Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wäre auch interessant. Nee, aber, und das ist die Idee, so eine Sachen eben auch umzusetzen in dieser Form. Und das haben wir eben gemacht, zum Beispiel beim Kongress, Case Communication Congress. Das haben wir bei der Republika in der Form auch gemacht. Das haben wir bei Stefan, da warst du, was war das?
Das war der Tagung der IALANA, eine Medientagung, die im Januar in Kassel stattgefunden hat.
Ja, richtig, genau. Und wo wir eben auch bei anderen interessierten Menschen, die sich vielleicht für andere Dinge interessieren, aber so eine generelle Interesse so an auch so eher grundsätzlichen Fragen, da eben auch den Fokus drauf zu lenken, auf diese technischen Implikationen.
Wer ist denn jetzt hier, weil er an einem dieser Stände war? Alle heben die Hände, ja.
Okay.
Nicht effektiv.
Nee, so gut. Okay. Ja, die sind bestimmt alle im Stream.
Nee, wir machen noch so viel anderes, das sind alles andere Gründe noch.
Genau. Gut, und das heißt, ne, das war jetzt nur so ein Ausblick. Und eine Sache war sehr witzig, das hat sich so ein bisschen nebenbei ergeben. Wir waren bei der Republika. Als wir da so unsere Sachen rein und rausgeschleppt haben, gab es auch andere Leute, die durften nicht rein und ihre Sachen reinschleppen. Also haben sie wie bockige Kinder vor der Tür rumgenölt. Also die offizielle Version ist, dass die Republika eben keine Rekrutierungsstände und keine Menschen in Uniform, also in Uniform von Militär, reinlassen wollten. Und wie das so ist mit Leuten, die Nein heißt Nein nicht verstehen, haben sie gesagt, ja, nee, wir wollen ja, wir dürfen nicht rein. Aber genau davor, 3 Meter davor ist ja nicht drin. Also haben sie Wagen gemietet mit so einem riesigen Bund. Zu Bund gehört auch Grün oder so.
Gut, ich glaube, die haben da ein paar Wagen übrig für sowas.
Ja, und haben sich sozusagen da vorgestellt, war nicht mal eine Demo angemeldet oder so weiter, und haben dann allen Leuten sozusagen die Flyer und Sticker aufgedrängt und haben sich dann auch in Diskussionen verwickeln lassen. Wir haben dann versucht, diese Wagen so ein bisschen zu verschönern mit der Friedenstaube und sind dann auch direkt in Konfrontationskontakt gegangen, diskursiver Art natürlich. Das war auf alle Fälle sehr interessant, aber sie waren nach wie vor, wenn man sich sozusagen die Aufbereitung dessen auch anguckt, gänzlich unwillig zu verstehen, dass manchmal, wenn man unerwünscht ist, es vielleicht ganz gut ist, einfach sich ein bisschen zurückzuhalten und dann vielleicht nicht nochmal dahin zu gehen und nochmal nachzuschieben. Wobei sich für uns natürlich auch als Friedensbewegte immer die Frage stellt, also Leute, die es nicht mal schaffen, irgendwie im eigenen Land die kulturellen Untertöne zu verstehen, was es heißt, dass man die nicht da haben will, ob man die jetzt wirklich bewaffnet in andere Kulturkreise schicken möchte. Also unsere Antwort ist da relativ klar. Genau, also unsere Antwort ist da relativ klar und hat 2 Buchstaben. Nein, natürlich nicht. Also 4 Buchstaben. So, genau, also das ist der Punkt. Dieses Argument, so irgendwie zu bunt gehört auch grün. Irgendwann mal haben wir uns dann so gedacht, Moment, was meinen die eigentlich damit? Das ist doch wieder irgend so ein PR-Spruch. Also PR sind ja quasi, ich will ja hier niemandem so nahe treten, aber das ist doch so ein bestimmter Spruch, wo man mal kurz gedacht hat, ja, so irgendwie bunt und grün, das passt schon irgendwie. Aber tatsächlich mit dem Spruch ist ja Folgendes gemeint. Nach rechts, ne? Haben wir es. Ne? Also wenn man sich so mal überlegt, ja, zu bunt gehört auch grün, sieht man, ne, die rundherum, die sind alle bunt und da gehört auch grün dazu. Und dann merkt man, wie dämlich dieser Spruch eigentlich ist. Zu bunt gehört nämlich bunt. So. Naja, gut, okay. Aber das hat sich dann...
Nicht der Bund.
Nee, nicht der Bund, ja.
Zum Bund gehört Oliv.
Genau. Gut, also Oliven irgendwie nur im Salat. So, fertig. Mit diesem Thema, also das war dann quasi, wurde dann auch, ja vielleicht als letzten Satz, das wurde dann auch verarbeitet entsprechend in irgendwie in einer ZDF-Doku und so diese Diskussion um die Bundeswehr. Naja, okay. Also so viel dazu. Wir haben da auch unsere Präsenz da sehr publik gemacht. Okay. Weiter geht's.
Machst du das?
Mach mal. Genau, das ist eine Sache, ich weiß nicht, wer da sich auch beteiligt hat. Wir haben ja als FIF eine IFG, also Informationsfreiheitsgesetz, Anfrage gestellt vor, ich glaube, 3 Jahren. Da ging es um das Gefahrengebiet, um die Rigaer Straße, wo die Polizei gesagt hat, nee, wir können euch dazu nichts sagen. Denn all diese Informationen sorgen ja dafür, dass irgendwie staatliches Handeln vorhersehbar wäre, wo wir uns dann dachten, das ist, was im Bundesgesetz steht, dass staatliches Handeln eben vorhersehbar sein sollte. Wenn ich mich recht erinnere, wir haben dann gefragt und geklagt mit vieler finanzieller Unterstützung von unter anderem auch euch und haben dann, ich glaube, 3 von 4 Punkten auch gewonnen, deswegen die Gesamtklage, ja, so eine Sache. Und dann hat sich die Regierung in Berlin gewandelt und aus diesem riesengroßen staatsgefährdenden Problem wurde dann, dass die aktuelle Regierung einfach diese kriminalitätsbelasteten Orte dann auch freigegeben hat. Auf einmal war das dann eben doch nicht mehr so staatsgefährdend und wir bilden uns natürlich ein, dass unsere Klage, die da ja sozusagen auch publik, ne, medial verarbeitet worden ist, auch von der Lokalpresse, dass das vielleicht auch zumindest der Tropfen war, der dann das sozusagen die Gesetzgebung zu überlaufen gebracht hat, um dann diese Orte eben auch freizugeben, dass man weiß, wo sind die, wie groß sind die ungefähr. Letzter Punkt läuft noch, also die Klage ist immer noch wegen des letzten Punktes aktiv, alle überlastet. Und zwar wollen wir die Grenzen relativ genau wissen, aber deren Argument ist immer noch, dass man dann ja sozusagen 10 Zentimeter, und das ist kein Scherz in der Gerichtsverhandlung, wenn man genau wüsste, wo die Grenze ist, dann könnten ja die Straftäter 10 Zentimeter weitergehen und dann die Straftat da verüben, wo keine Gefahrenzone mehr ist. Also, naja, ihr kennt ja vielleicht so dieses Amerika-USA Homer Simpsons-Ding. So, naja, so ungefähr stellen die sich das vor. Okay, das war's.
Dann hat uns seit 2017 hat uns der Bahnhof Südkreuz eine ganze Menge beschäftigt. Da wurde ab 1. August 2017 Gesichtserkennung getestet vom Bundesministerium des Innern, von der Bundespolizei und von der Deutschen Bahn. Die haben dann ein ganz schwachsinniges Setup irgendwie gebaut. Aus wissenschaftlicher Sicht wollten sie zeigen, dass Gesichtserkennung in Videoüberwachung hilft, um Verbrecher zu jagen, um Terroristen zu fangen und so weiter und so fort. Da haben wir uns sehr schnell, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, also auch die Technik angeguckt letztes Jahr, haben dazu Stellung genommen und wir wurden dann also wirklich aus allen möglichen Richtungen angefragt, um dazu Stellung zu nehmen und haben dieses Vakuum von Unwissen irgendwie gefüllt, denn die Verantwortlichen, unter anderem de Maizière, haben diese Tests und die Ergebnisse davon total gefeiert. Ja, also die haben gesagt, es klappt total gut und es ist ein sehr, sehr hilfreiches Tool, um eben im öffentlichen Raum bestimmte Personen zu fangen. Ich habe das dann irgendwann mal hochgerechnet bei einem Interview mit Trackback, habe ich dann mal mir ausgedacht, so, was haben wir denn? Also wir haben irgendwie eine Erkennungsrate, wie viele Menschen werden also korrekt erkannt und wie viele werden falsch erkannt. Da gibt es dann eine Zahl, die kann man mal hochrechnen und wenn man sagt, okay, wir haben irgendwie 2 Rolltreppen pro Bahnhof mit 1000 Fahrgästen in 30 Minuten. Naja, das sind 3 Fehlalarme in 30 Minuten. Und wenn man sich mal überlegt, so grob hochgerechnet, ganz einfach, 160 Bahnhöfe in Berlin, A4 Rolltreppen, A3 Alarme, dann hat man schon 1920 Fehlalarme nur in einer halben Stunde in Berlin. Und dann können wir ja mal überlegen, wie schnell sich an all diesen Punkten dann das Sondereinsatzkommando von der Decke abseilt, um genau diese Menschen dann daran zu hindern, irgendwas zu tun, was wir vielleicht nicht wollen.
Also, super Technik, oder?
Also ist einfach hanebüchen eigentlich. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser Testaufbau auch noch so ist, dass er den Bedingungen für Gesichtserkennung, nämlich dass man irgendwie freie Sicht hat, dass die Menschen sich nicht bewegen, dass sie vielleicht nicht nach unten gucken, total entgegengesetzt sind. Also man fährt diese wunderbare Rolltreppe im Lichthof runter, guckt sozusagen, ohne dass jemand vor einem steht, ohne dass man wackelt oder irgendwas, in diesen Lichthof rein, direkt in die Kamera. Was natürlich überhaupt nicht repräsentativ ist dafür, dass wenn man irgendwie durch einen U-Bahn-Tunnel geht, also selbst wenn wir noch viel, viel schlechtere Raten oder viel, viel bessere Raten, also selbst wenn wir diese gute Rate nehmen an Erkennung, haben wir eben trotzdem noch so viele Fehlalarme. Und mal ganz abgesehen von technischen Schwierigkeiten, die wir damit hatten, ist es natürlich auch ein wahnsinnig viel, viel krasserer Eingriff, als jetzt irgendwie Raum zu überwachen mit einer Kamera, die vielleicht auf irgendeiner alten Festplatte oder vielleicht sogar auf einem Band irgendwas mitschneidet, als wenn man jetzt, so wie das ja auch de Maizière und gefordert hat dann oder als Idee hatte, diese Technik dann großräumig irgendwie auszurollen, weil man eben mit dieser Technik, mit Gesichtserkennung die eben doch in bestimmten Situationen natürlich funktioniert, auch dass man Menschen erkennt, an der Kleidung, am Gesicht, am Gang oder was auch immer dann da noch an Techniken kommt, dass sie eben ein sehr viel krasserer Eingriff in unsere Rechte ist, als wenn man einfach nur Kameras laufen lässt, weil man eben Menschen verfolgen kann und Profile damit erzeugen kann und eben überhaupt aus unserer Sicht keine Verbrechen damit wirklich präventiv bekämpfen kann, wozu ja auch Videoüberwachung nicht in der Lage ist.
Genau, und in dem Zusammenhang wieder mal das IFG, das haben wir bequemt. An dieser Stelle mal herzlichen Dank an Frag den Staat, die das so wunderbar schön aufbereiten und einfach machen. Wir haben dann natürlich auch mal nachgefragt, wie das so ist, was man denn so zu Südkreuz, zu dem Hergang denn so, was es da so für Akten gäbe. Und haben dann eine ganze Weile nichts bekommen und irgendwann kamen da so 10 Kilo Akten in so einer riesen Box an, die wir dann durchforstet haben und freundlicherweise sozusagen über Netzpolitik dann auch die Erkenntnisse publiziert worden sind. Und es waren quasi tonnenweise einfach Austausch zwischen Verwaltungsbeamten, warum denn da was passiert und ne, E-Mails und treffen wir uns da 9 Uhr und dann machen wir das Meeting ja mit dem Herrn Hansen, nee und der so. Und aber zwischendurch gab es einige sehr interessante Entwicklungen, die auch überhaupt da erst sichtbar werden konnten durch diese Anfragen, die auch interessant sind für das Motto unserer Tagung heute diesmal, ne? Also die Gestaltungsfreiheit und Machtmuster. Denn wenn wir heute darüber reden, ja okay, der Sicherheitsbahnhof ist natürlich Südkreuz mit automatisierter Videoüberwachung und Gesichtserkennung. Ja, so war es aber gar nicht angedacht. Es gab eine Idee, die Arbeitsgruppe im BMI intelligente Analysetechnik sozusagen zu gründen und die haben überlegt, was könnte man denn da so machen. Dann gab es so ein paar Besprechungen, 2016 war das. Und dann irgendwann gab es so ein Schlagwort, naja, intelligente Analysetechnik, was kann man da machen? Irgendwie Sicherheitsbahnhof, das klingt doch nach was, das irgendwie klingt, Sicherheit ist toll. Und dann kam später so die Idee, okay, wo könnte man es machen? Ja, vielleicht irgendwie Südkreuz, also so unmotiviert, so ein bisschen, na, vielleicht Zoo, vielleicht da. Und irgendwann hat der Maizière dann in der Bild am Sonntag gesagt, naja, wir könnten ja eigentlich mal die Videoüberwachung in Bahnhöfen weiter ausbauen und vielleicht so mit Gesichtserkennung. Und man merkt so in den Nachrichten so, wie was, Gesichtserkennung? Ach so, ja, dann heißt das wohl, dass wir jetzt Gesichtserkennung an den Bahnhöfen machen. Alle so irgendwie nochmal die Bild am Sonntag aufgemacht und das war quasi so ein bisschen, könnten wir jetzt überzeugend sagen, das war die Entscheidung, was dann konkret in dieser Arbeitsgruppe weiter gemacht worden ist, weil nach diesem Interview natürlich mehr und mehr Presseanfragen, parlamentarische Anfragen kamen, ja, was genau meint man denn und so weiter und da wurde dann die Entscheidung getroffen, na gut, dann machen wir das jetzt so. Na, also es ist jetzt nicht, dass da strategisch strategisch große Ressourcen verwendet worden sind nach intelligenten Technologien, um wirklich Sicherheit irgendwie zu schaffen, woran wir ja auch Interesse haben, sondern das war eben genau irgendwie so ein Bild am Sonntag-Interview, wo irgendwie so eine Person ein bisschen die eigene Fantasie bequemt hat.
In irgendeiner Mail war auch zu lesen, dass die Deutsche Bahn da jetzt gar nicht so großes Interesse dran hat, da jetzt so Kameras mit Gesichtserkennung zu machen.
Genau. Also ne, zu dieser Frage, die wir eben haben, wie solche technischen Lösungen entstehen und jetzt fährt man da lang und das ist fertig, aber es ist keineswegs so, dass da an der Stelle irgendwie so notwendige Ketten gewesen wären. Ja, interessant, wie Ben noch meinte, die Evaluationsmethoden, da gab es auch in den veröffentlichten Materialien dann so Schriftwechsel, wo gesagt worden ist, naja, Evaluationsmethoden, das wollen wir mal nicht so richtig veröffentlichen. Das Bekanntwerden der Informationen kann die öffentliche Sicherheit gefährden. Naja, ihr wisst ja, es sozusagen kann die Menschen verunsichern, wenn sie wissen, was um sie herum passiert. Und wir hätten auch herzallerliebst diese Riesenaktenberge auch komplett veröffentlicht, aber nicht mal das mit der Schwärzung haben die richtig hingekriegt, sodass da jetzt immer noch an ganz vielen Stellen die Namen lesbar sind und dass wir jetzt dachten, irgendwie übernehmen wir jetzt deren Arbeit, diese Namen zu schwärzen, um es dann veröffentlichen zu können. Ja, wer weiß, vielleicht ist es auch eine Strategie, das ist so ein Angriff auf die Ethik derjenigen, die das irgendwie empfangen, keine Ahnung, also das ist jedenfalls, die Schwärzung war so unverständlich und deswegen haben wir es dann nicht weiter veröffentlicht.
Nur um diese 9 Kilo waren es oder so?
10,5 oder so.
Nochmal ins Verhältnis zu setzen, also wir haben da ja wir haben sehr, sehr konkrete Anfragen gestellt. Wir wollten nämlich den Datenschutzbericht haben zu diesem Projekt, wir wollten irgendwie Evaluationsmechanismen wissen, wir wollten wissen, welche Firmen da, wie die Ausschreibung gelaufen ist und was wir halt bekommen, das ist 9 Kilo E-Mail-Verkehr geschwärzt, also so ungefähr.
Cool, also die Maßeinheit für E-Mail ist quasi Kilo. Super.
Kilobyte.
Okay, verstehe. Gut, weiter geht's.
Ich glaube, das müssen wir jetzt... Wer jetzt redet, dann sage ich einfach mal was. Ich glaube, das Bild steht jetzt fast für sich. Da, ich werde jetzt auch nicht erklären, ich weiß es gar nicht, was wir in den Momenten gesagt haben, an denen wir da abgebildet wurden. Wir haben einfach, wenn wir gucken, was wir im letzten Jahr gemacht haben, stehen da einfach auch eine ganze Reihe von Vorträgen, die jetzt Pfifferlinge gehalten haben oder auch mal eine Rede gehalten, wobei das Bild von mir zum Beispiel, das ist jetzt zugegeben vom letzten Jahr, also nehmen das als Symbolbild. Also wir halten mal eine Rede auf einer Demonstration.
Stefan, Abbildung ähnlich.
Wir halten mal genau, also ich sah damals...
Das Pfiff-Jahr endet ja mit der Konferenz und beginnt mit der Konferenz.
Ja, das war trotzdem, das war schon vorher. Aber ich habe mich ja nicht so sehr verändert, da dachte ich, kann ich das Bild nochmal nehmen. Wir halten Vorträge ab und zu, je nachdem, was sich halt so ergibt. Und ich glaube, das wäre jetzt wirklich langweilig, wenn wir jetzt anfangen würden, die einzelnen Vorträge hier aufzuzählen. Ja, ich glaube, da müsst ihr erzählen, da wart ihr dabei.
Ja, da muss ich jetzt nochmal drücken. Also wir versuchen ja auch immer diese ganzen Inhalte so nicht nur in die Wissenschaftswelt reinzubringen, sondern in andere Quellen auf verschiedenste Arten und Weisen. Wir haben neulich beim Chaos Radio, das läuft immer im Wechsel auf UKW, tatsächlich im Radio auf Fritz und ansonsten im Chaos Radio im Wechsel. Da saßen wir dann im CCCB, im Club von Berlin und haben dort mit Konrad Spremberg, der übrigens gestern die Moderation gemacht hat, eine 2-Stunden-Sendung übers Pfiff gemacht. Da haben wir uns mit Krijowski, den sieht man auch auf dem Bild, der war per Audio-Chat dazu geschaltet und wir haben uns über Südkreuz, über Staatstrojaner und über die Geschichte auch vom Pfiff unterhalten. Also es ist eine sehr hörenswerte Sendung. Das sage nicht ich, sondern das ist das Feedback, was wir bekommen haben. Da kann man mal reinhören. Es gibt sogar auch, das war mir nicht so klar, dass das veröffentlicht wird, halt dieses Video mit der Winkelkasse.
Oh, echt?
Ja. Also auf Media CCC.
Das muss ich, glaube ich, mal gucken.
Es ist sogar so weit gekommen, dass wir tatsächlich vom Kika eingeladen worden sind. Das ist auch so ein bisschen um diese Südkreuz-Geschichte. Da durfte ich den Kids irgendwie 8 Minuten lang erklären, wie Gesichtserkennung funktioniert und dass das bei manchen Sachen gar nicht so eine gute Idee ist. Was sie leider rausgeschnitten haben bei dieser Szene ist, dass der Stuhl hinten auch als Gesicht erkannt wurde. Findet man auch noch im Netz das Video. Also wir versuchen da wirklich auf alle möglichen Formate irgendwie zu finden, um diese Inhalte irgendwie in die Bevölkerung zu bringen.
Ja, hier wieder im Grunde ein paar Symbolbilder. Wir halten nicht nur Vorträge, wir schreiben auch ab und zu mal was auf, sodass auch der ein oder andere Buchbeitrag da mal abfällt. Und was eine größere Aktivität ist, die sich allerdings auch schon längere Jahre hinzieht, viele von euch, vor allem die Friedensbewegten unter euch, kennen sicherlich die Zeitschrift Wissenschaft und Frieden, die 4-mal im Jahr herauskommt, wo wir die praktisch friedenspolitische Themen aufgreift, auch in entsprechenden Schwerpunktheften. Und da gibt es einen Herausgeberkreis und in diesem Herausgeberkreis ist das Pfiff schon seit Jahren Mitglied und arbeitet da auch sehr aktiv mit. Also wir sind sowohl im Vorstand des entsprechenden Trägervereins, im Beirat und auch in der Redaktion vertreten. Und was wir öfters mal machen, die Wissenschaft und Frieden, die Zeitschrift, hat ein unregelmäßig erscheinendes Dossier, kommt so 2 bis 3 Mal pro Jahr, kommt es raus, das sich eben nochmal vertieft mit einem bestimmten Friedensthema beschäftigt. Und da hatten wir in letzter Zeit auch immer öfter die Gelegenheit, und so auch dieses Jahr, solche Dossiers zu gestalten. In dem Fall in Person vom Ingo Ruhmann, der das Thema Cyberrüstung und zivile IT-Sicherheit in einem solchen Dossier behandelt hat. Also da haben wir eine relativ breite, oder gerade innerhalb der friedenspolitischen innerhalb dem friedenspolitischen Bereich vor allem, haben wir eben auch unser Standbein, wo wir entsprechend versuchen zu wirken, mitzugestalten und eben auch die unsere Pfiff-Aussagen dann auch in die Breite zu tragen. Ja, und dann sind wir beim heutigen Tag, ne? Und das müsst jetzt wieder ihr machen, da wäre ich da
Ja, muss man nicht viel zu sagen. Gut.
Braucht man nicht viel sagen?
Doch, wir kommen jetzt. Ach ja, genau, wir wollten eigentlich in die Zukunft noch kurz blicken und deswegen durchschreiten wir jetzt, und zwar jetzt, noch den Punkt. Also, das sind wir, als wir vorhin diese Sache hier vorbereitet haben und jetzt können wir in die Zukunft schreiten. Wir wollen an dieser Stelle gerne nochmal darauf hinweisen, am 13.10., da sind wir auch Teil des Bündnisses, die unteilbare Demo, wo es darum geht, dass wir sehr große Probleme und soziale Schieflagen haben und unserer Ansicht nach ebenso die politischen Fokuspunkte falsch gesetzt werden auf trügerische Sicherheit. Und ihr erinnert euch an die Sachen, die wir gerade eben auch genannt haben, trügerische, teure Sicherheit, die irgendwie technisch und technokratisch gedacht ist und die eigentliche, wirkliche Sicherheit, für die wir eigentlich auch kämpfen, eben eine gute Sozialpolitik und derartiges, dass das sozusagen quasi, dass da die Schwächeren auch gegeneinander ausgespielt werden und wir dazu eben dagegen auch ein Zeichen setzen wollen mit dem, wofür wir eben stehen an der Stelle. Und da sind noch eine ganze Menge andere Bündnispartner mit dabei. Genau, und weiter geht's. Und dann noch eine Ansage, wir sind auch dran beteiligt in der Zukunft, also das ist jetzt knapp in einem, zwei Monaten, die Bits und Bäume Konferenz, wir sind quasi Teil der Bits, wir sind als Pfiff auch im Trägerkreis und das Interessante an der Stelle, ne, Bits und Bäume, ihr erkennt diese zwei Aspekte, auch wenn man sie natürlich nicht so trennen kann. Oder das finden wir, dass man die nicht so trennen kann. Das Interessante an der Konferenz ist, dass das eine sehr bunte Runde ist, bestehend aus, zum Beispiel hier bekannt, Open Knowledge Foundation und der Chaos Computer Club ist dabei. Das Pfiff ist mit dabei, als Medienpartner ist Netzpolitik mit dabei. Das sind so die Leute, mit denen wir uns, glaube ich, viel beschäftigen und die wir verbrüdert oder verschwestert um uns herum haben. Andererseits sind aber Bündnispartner eben auch der BUND, also Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, das IÖW, der Deutsche Naturschutzring, German Watch, Konzeptwerk Neue Ökonomie, Brot für die Welt. Also ihr merkt schon an der Stelle sind eben so Umwelt, Nachhaltigkeits- und auch Entwicklungsorganisationen mit dabei, weil wir der Ansicht sind, dass wir viele Ziele, die wir jede Richtung für sich verfolgen, dass wir die auch gemeinsam, dass viele von den Zielen auch zusammengehören. Sowas wie irgendwie monopolkapitalistische digitale Wirtschaftsordnungen mit irgendwie Monopolplattformen und so weiter. Gibt es eine ganze Menge Sachen, guckt es euch mal an bei bitsundbäume.org. Wo wir uns, lasst uns die Kräfte vereinen, ihr kennt ja den Spruch, da mal zu schauen, wie wir da voneinander, was wir voneinander lernen können, um dann gemeinsam eine lebenswerte Welt und Umwelt zu erschaffen. Quasi, man könnte eigentlich sagen, ist so die Heirat von Datenschutz und Umweltschutz, wenn man auf diese Art von Wortspiel steht. 17., 18., 11. hier in der TU im Hauptgebäude kommt vorbei die Konferenz für Digitalisierung und Nachhaltigkeit und das Pfiff ist eben mit dabei und wir bringen da quasi unsere Themen und eben Werte und Weltsichten mit ein. Das ist eigentlich das Ding. Gut, das war's, glaube ich, soweit.
Das war's soweit. Vielleicht noch ein, wenn wir gerade in die Zukunft schauen, eine Sache, die jetzt noch nicht auf den Folien steht. Es wird natürlich auch nächstes Jahr wieder eine FIF-Konferenz geben. Die wird allerdings dann leider nicht in Berlin oder vielleicht für einige von euch leider, für andere vielleicht nicht in Berlin stattfinden, sondern in Bremen. Und da werden wir dann auch unser 35-jähriges Vereinsjubiläum feiern. So, und damit danken wir euch für...
Einen Satz noch, vielleicht für alle... Für alle Berliner, es gibt ja diese Regionalgruppen, wer noch nichts mit dem für vorher zu tun hatte, sondern einfach nur mal gerade vorbeikommt. Man kann Mitglied werden, wir haben Mitgliedsanträge draußen am Kaffeestand und am Infostand vom Pfiff. Es gibt eine Berliner Pfiff, Pfiff Berlin, und wir treffen uns einmal im Monat, immer den ersten Mittwoch im Monat in der Siebels.
Gut, dann vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Und dann würde ich an die Andrea zurückgeben.
Ja, also wir wollten noch die Gelegenheit für ein paar Nachfragen geben.
Genau,
ja,
wir machen einfach mal einen Jahresrückblick mit Fragen.
Ja, das brauche ich nicht moderieren, das macht Rainer auf jeden Fall.
Gibt Meldung.
Habt ihr denn Fragen dazu?
Liege.
Ja, genau, oder Ergänzung. Zum Beispiel, wo ist eigentlich dieses V in unserem Namen? Kommt manchmal.
Verantwortung.
also es ist jetzt keine Nachfrage, ich würde nur gerne die Gelegenheit nutzen, dass hier ganz viele politisch interessierte Menschen sind. Wir müssen in Bayern dringend vor der Landtagswahl diese Demonstration am 3.10. so groß, wie es nur irgend geht, machen. Also wer immer so da nicht so weit weg ist und vor Berlin und unteilbar noch mal Zeit hat, große Demo in München, 13 Uhr am Odeonsplatz, gegen die Politik der Angst, und das schließt also ein, dieses unselige Polizeiaufgabengesetz, aber auch den ganzen Rechtsruck mit der ganzen Menschenfeindlichkeit, die da dran hängt. Also wer immer kann oder Verwandtschaft in Bayern hat oder so, bitte werbt nochmal kräftig dafür, wir wollen nochmal ein deutliches Zeichen setzen. Danke.
Noch irgendeine Wortmeldung? Dann hab ich eine. Ja, also ich stelle jetzt mal euch als Leuten aus dem FIF-Vorstand die.
Wo ist der Buzzer?
Die große Nachfrage: Wie anstrengend ist das denn, was ihr alles so gemacht habt? Wie könnte ich jetzt als Interessierte im Publikum mich euch anschließen und auch so tolle Aktionen wie ihr machen?
Wir haben sie nicht bezahlt. Also du meinst, wie anstrengend das ist auf der nach oben offenen Sisyphos-Skala? Naja, also ich meine, das macht natürlich auch Spaß. Naja, also wir sind wie gesagt dezentral, und da gibt es bestimmt quasi auch, wenn ihr weit gereist seid, in eurer Nähe sozusagen Regionalgruppen. Und ich glaube, das ist ziemlich viel, wenn man sich so zu Hause hinsetzt. Ich meine, wir haben ja alle mal irgendwie angefangen und so denkt, was könnte man denn tun? Und dann denkt man so irgendwie, guckt man auf die leere Wand oder so. Viele von den Ideen und den Dingen, die wir machen, die dann auch irgendwie Spaß machen und die uns ja auch, also man darf ja auch nicht vergessen, hier darf sich ja eigentlich keiner irgendwie verbrennen und nach 2 Jahren mit einem Burnout in der Ecke liegen. Es soll ja immer Spaß machen, auch was man da, oder Freude, nicht Spaß, sondern Freude. Einfach mal zu der Regionalgruppe gucken, was die so trinken zum Beispiel, sich dazusetzen und dann entstehen da eigentlich Ideen und mal überlegen, was einem da Freude macht. Also dieses so zu Hause sitzen, was könnte man jetzt tun, ist auf alle Fälle immer nicht so die gute Option. Lieber sich mit anderen da organisieren, und dann fallen einem da auch lustige Sachen ein, wo man quasi auch jede Menge dabei lernt.
Und es gibt halt also wirklich so ganz viele, ich will es gar nicht Minijobs nennen, aber so, also was wir halt irgendwie ganz viel machen, ist auch so Sachen mal designen, irgendwie ein Flyer. Also jeder kann irgendwas, und das müssten wir ansonsten entweder selber machen oder irgendwie einen Auftrag geben. Ganz viele Sachen, so Websites bauen oder Sachen organisieren. Vielleicht kennt sich jemand irgendwie mit besonders gut mit GEMA oder sowas aus, und dann hat man da immer Informationen. Also es gibt da so Verteilerlisten, FIF-Mailinglisten, wo dann halt immer mal solche Anfragen einfach drüber gehen. Und also dieses Level, so Konferenzen organisieren, macht man auf jeden Fall nicht so kurz nebenbei. Also das dauert ein bisschen. Aber da sind immer ganz viele Jobs auch zu verteilen. Also gerne mal uns schreiben.
Genau. Und an dieser Stelle kann man, glaube ich, auch erstmal den Helferinnen und Helfern hier, die hier uns bei der ganzen restlichen Konferenz geholfen haben, danken. Von Wok bis Essen, genau.
Gut. Da es jetzt vom Podium gar nicht genannt wurde, wollte ich kurz eine Rückmeldung sozusagen aus der Friedensbewegung geben zur Kampagne Cyber Peace. Seit da das Kommando Cyber und Informationsraum letztes Jahr an den Start ging, ist da ein großes Interesse, ich sage jetzt mal jenseits von FIF und Informatikerinnen, und es ist eine total positive Erfahrung mit Cyber Peace, mal nicht nur gegen was zu sein, gegen eine Entwicklung, sondern ein ganz konkretes Konzept auch vorstellen und anbieten zu können und insofern auch eine Bestärkung, da weiterzumachen.
Dankeschön.
Ich glaube, das war's an Nachfragen.
Oh Gott.
Dann haben wir noch ein bisschen Zeit bis zur Studienpreisverleihung. Ich habe jetzt gerade die Uhr nicht im Blick, 17.15 Uhr ist die Studienpreisverleihung. Bis dahin.
Gut, alle Offline-Fragen dann bei der Lounge.